dem Gottesdienst Zettel steht der Prediger Kolosser 1, 1 bis 2. Ludwig hätte auch gerne Kolosser 1 bis 4 schreiben können.
Und hier steht Anfang des Predigtextes.
Anfang des Predigtextes, okay. Dankeschön für die Korrektur. Nun ist es so, dass ich mich heute dazu entschlossen habe, eine Einführung in den Kolosserbrief zu bringen. Und das hat vor allem den Grund, dass ich gerne versuchen möchte, in Zukunft durch den Kolosserbrief zu predigen. Ich möchte nämlich nicht gerne hin und her springen zwischen verschiedenen Bibeltexten und im Endeffekt vielleicht doch nichts Vernünftiges auf die Reihe bekommen. Heute soll es über den Überblick also gehen und vor allem dann um den Kern der Thematik im Kolosserbrief. Fangen wir ein mit den allgemeinen Hintergrundinformationen über die Stadt, die Gemeinde und die Situation. Ich habe hier eine Karte mitgebracht. Ich werde sie auch gleich durchreichen. Hier ist Kleinasien zu sehen und die Stadt Kolosse habe ich markiert. Sie befindet sich in der Provinz Phrygien. Eine Zeit lang führte eine wichtige Handelsroute dadurch. Die wurde dann aber noch vor Christi Geburt verlegt durch Laodicea und Hierapolis, sodass zur Zeit des Neuen Testaments die Stadt Kolosse an Bedeutung etwas verloren hatte, war also eine etwas kleiner geratene Stadt, aber immerhin, dort war eine Gemeinde Jesu Christi. Für eine größere Übersicht kann man die Karte mal umdrehen, kann man auch ganz den Mittelmeerraum sehen. Ich gebe das einfach mal weiter. Wie genau die Gemeinde in Kolosse entstanden ist, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich war es aber so, dass die Gemeinde in Kolosse durch Epaphras gegründet wurde. Epaphras selbst war wohl in Ephesus zum Glauben gekommen, während der Zeit, als Paulus dort diente. Das können wir in der Apostelgeschichte 19 nachlesen. Nun zu der Situation. Paulus ist in Gefangenschaft in Rom. Es ist also circa 60 nach Christus. Und Epaphras selbst war nach Rom gereist. Auf der Karte könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie beschwerlich diese Reise für ihn gewesen sein muss, von Kolosse bis nach Rom zu gelangen. Aber er hat diesen Weg auf sich genommen, weil ihn eine Not bewegte. Er berichtet dem Paulus von gewissen Lehrern in Kolosse, die anders unterrichteten, als er es selbst gelernt hatte. Paulus, als er das hörte, war anscheinend sehr besorgt und schreibt darauf diesen Brief. Wir lesen in Kolosser Kapitel 2, Vers 1. Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea. Und in Vers 4, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Nun, der Apostel Paulus ist in Gefangenschaft, hört, was in Kleinasien und Kolosse vor sich geht und er fängt an, für diese Gemeinde zu kämpfen, obwohl er selber in Gefangenschaft ist, aber er schreibt diesen Brief und Sicherheit, er betet und ringt auch vor Gott im Gebet für diese Gemeinden. Nun, was bewegt den Apostel Paulus? Was lässt ihn diese Worte schreiben und was bewegt seinen Kampf? In Kapitel 2, Vers 8, übrigens, bitte habt Kolosserbrief aufgeschlagen, wir werden heute viel im Kolosserbrief lesen, um diesen Überblick zu bekommen. Lest bitte die Verse im Kolosserbrief mit, das wird bestimmt eine Hilfe sein. In Kolosser 2, Vers 8 heißt es, habt Acht, dass euch nicht jemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Es handelt sich ja also um eine Philosophie. Und den Inhalt dieser Philosophie, den beschreibt Paulus als Lehren Betrug. Wichtig ist hier die Aussage gemäß den Grundsätzen der Welt. Was heißt das? Lesen wir dazu zwei weitere Bibelstellen. Einmal in Galater 4, Vers 3, das ist die einzige Bibelstelle heute außerhalb des Kolosserbriefes. Ebenso waren auch wir, als wir noch Unmündige waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Paulus macht hier deutlich, dass wir als Nichtchristen ebenfalls diesen Grundsätzen der Welt unterworfen waren, was auch immer darunter zu verstehen ist. In Kolosser 2,20 lesen wir, Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Was für eine Welt meint Paulus hier? Offensichtlich leben wir noch in der geschaffenen Welt Gottes. Und daher ist hier sicherlich eher die dämonische Welt gemeint, der wir einst unterworfen waren, nach Galater 4, Vers 3. Behalten wir das mal kurz im Gedächtnis. Ich komme noch kurz darauf zurück. Schauen wir uns aber jetzt etwas weiter die Bibelverse über die Irrlehrer in Kolosser an, nämlich in Kolosser 2, die Verse 16 bis 23. Das ist jetzt ein längerer Abschnitt, den ich auch gar nicht lesen möchte. Kolosser 2, die Verse 16 bis 23. So lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem auch der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Glauben, Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch werklos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Diese Irrlehrer, so sagt Paulus, sie gefallen sich selbst in Demut und Verehrung von Engeln. Sie behaupten aufgeblasen etwas, was sie nicht gesehen haben. Und sie legen anderen Verbote und Gebote bezüglich Speis und Trank bestimmter Feiertage, Neumondfeste und Sabbate auf, verurteilen diese offensichtlich, wenn sie sich nicht daran halten. Ich habe zu Hause nachgeforscht, was es mit diesen Dingen auf sich hat. Und ich habe Folgendes herausgefunden. Es gab im jüdischen Mystizismus einige Ausprägungen, die sehr ähnliche Elemente in sich trugen, wie hier beschrieben. Es wurde zum Beispiel behauptet, dass die Menschen kosmischen Elementen unterworfen werden. Eben diesen Grundsätzen der Welt, von denen wir eben gehört haben. Wörtlich übersetzt lautet diese Wendung nämlich kosmische Elemente. Diese Elemente seien entweder selbst Engelwesen oder Engelwesen würden gewissen Elementen vorstehen. Diese galt es dann zu beschwichtigen oder andererseits konnte man von ihnen angeblich Einblicke in die unsichtbare Welt bekommen und so verborgene Weisheit bzw. Erkenntnis erlangen. Vor allem der Mond und die Sterne wurden als eine bedrohliche Macht wahrgenommen und man meinte, diese Macht beschwichtigen zu können, indem man gewisse Festtage in Rhythmen veranstaltete, teilweise in sehr komplizierten Rhythmen. Den Einblick in diese unsichtbare Welt hingegen bekam man, wenn man sich an gewisse asketische Regeln hielt. Auch hier spielten Engel eine entscheidende Rolle, die es zu beschwören galt, ohne dabei von ihnen Schaden zu erleiden, deswegen häufig eine besondere Ekstase durch, ja, wie Paulus hier sagt, durch Kasteiungen des Leibes. Welche Rolle spielt dabei der Herr Jesus? Das ist, denke ich, eine ganz entscheidende Frage. Jesus, oder vielmehr der Christus, wie man sagte, war in ihren Augen eben auch nicht mehr als ein solches Engelwesen, dem eine gewisse Verehrung zukommen müsse. Interessanterweise lehnten sie ab, dass ihr Christus am Kreuz gestorben sei. Sie glaubten, dass das Wesen Christus den Menschen Jesus vorher verlassen habe und lediglich der Mensch Jesus am Kreuz gestorben sei. Das hatte natürlich einen gravierenden Einfluss auf ihre Vorstellung von Erlösung. Erlöst waren ihrer Auffassung nach die Menschen, welche die rechte Erkenntnis des Universums erlangt hätten und gewisse ekstatische Erfahrungen gemacht hätten. Paulus schreibt, dass sie nicht an Christus, an dem Haupt festhalten. und andere versuchen, um den Kampfpreis zu bringen. Wir merken, dass sich hier im Kern zwei gravierende Probleme auftun. Erstens, es wurde Falsches über Jesus gelehrt und damit einhergehend auch Falsches über die Erlösung. Damit wurden die Gläubigen in Kolosser vom Evangelium abgebracht. Dem allem begegnet nun der Apostel Paulus mit der Erhabenheit Jesu Christi in seinem Werk und seinem Wesen. Und das ist der Kernaspekt des Kolosserbriefes. Schauen wir uns hierzu einige Stellen im Kolosserbrief an. Erstens, Jesus ist der Herr der Schöpfung. Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Da heißt es: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Paulus macht deutlich, dass Jesus kein geschaffenes Wesen war. Im Gegenteil, er ist der Schöpfer selbst. Er schreibt hier, er ist über allen Fürstentümern, Gewalten, über allen Thronen und Herrschaften. Diese Begriffe sind im Neuen Testament feststehende Begriffe für die unsichtbare Welt, für die meist gefallene, dämonische Welt. Und Paulus macht deutlich, er ist über all diesem, aber nicht nur das. All das ist auch durch Christus geschaffen und hat selbst noch heute seinen Bestand allein durch ihn. Es wird deutlich, dass er Christus weit abgrenzt von allem geschaffenen Wesen und ihn weit darüber stellt. Zweitens, Jesus ist der Herr der Erlösung. Lesen wir die folgenden Verse 18 bis 20. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Paulus sagt, er ist das Haupt, er ist der Anfang, der Erstgeborene. Und diese Worte, die beschreiben eine absolute Vorrangstellung. Eine absolute Vorrangstellung hier, auch in dem Erlösungswerk. Und man könnte auch sagen, in dem Wirken Gottes, ja in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit. Drittens, Jesus ist die Fülle. Oder in Jesus ist die absolute Fülle. Das haben wir bereits in Vers 19 gehört. Aber Paulus wird noch deutlicher in Kapitel 2, in Versen 19 bis 20. Und nicht festhaltet an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib, Verse 9 bis 12, bin ich bei 19 gelandet, tut mir leid. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. In Christus ist nicht nur die Fülle, wie Paulus sagt, sondern noch darüber hinaus, und das ist absolut erstaunlich, auch wir haben die Fülle, die absolute Fülle in Christus. Das heißt, es gibt nichts Größeres als Christus und wir können für uns nicht mehr und nichts Größeres bekommen als Jesus Christus selbst. Viertens, in Jesus ist vollkommene Erlösung. Das lesen wir in den folgenden Versen, 13 bis 15. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbestimmten Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat auch Er hat die Gegen- und Gerichte der Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte sie an demselben. Es ist interessant, dass Paulus die Existenz dieser finsteren Mächte in keinster Weise leugnet oder abstreitet. Vielmehr macht er aber deutlich, dass diese finsteren Mächte, die Einfluss auf die Menschen ausüben wollen, und so Paulus sagt, auch wir waren diesen Mächten unterworfen, er macht deutlich, sie sind besiegt. Christus hat über sie triumphiert und hat eine völlige Errettung erlangt. Das heißt, er hat sie öffentlich an den Pranger gestellt. Und vor allem, er hat am Kreuz über sie triumphiert. Ich möchte noch zwei weitere Beobachtungen zum Kolosserbrief anführen. Die eine ist, Paulus erklärt auch ganz eindeutig, worin die Erlösung besteht. Wir haben hier in diesen Versen gerade bereits das Kreuz gehört, das Kreuz. Wir hören, oder wir schauen einmal, was sagt er in Kapitel 1, die Verse 12 bis 14 über die Erlösung. Kapitel 1, die Verse 12 bis 14. Mit Freuden sagt dem Vater Dank, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Das zentrale Problem, was der Mensch hat, ist nichts anderes oder geringeres als die Sünde. Und das muss gelöst werden. Dieses Problem muss beseitigt werden. Und das hat Gott in Christus am Kreuz auf Golgatha. Es gibt kein anderes Heil für den Menschen außerhalb des Erlösungswerkes Christi am Kreuz auf Golgatha. Das ist ganz entscheidend. Die zweite Beobachtung. Paulus klärt auch ganz eindeutig, worin wahre Erkenntnis besteht. Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und weiter in Kolosser 2, Vers 3, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Mit anderen Worten, Christus ist die wahre Erkenntnis, in Christus liegt die wahre Weisheit verborgen, die für die Gemeinde, aber auch für jeden Menschen absolut wichtig und bedeutend ist. Kurz zusammengefasst, Paulus hebt diesen Irrlehren, die in Kolosser verbreitet worden ist, Christus in seiner Erhabenheit entgegen. Erstens Christus als den Schöpfer, zweitens Jesus als den Herrn der Erlösung, drittens Christus ist die Fülle und in ihm haben wir die Fülle und brauchen nichts mehr und nichts anderes. Und viertens, in Christus ist eine vollkommene Erlösung von jeder Macht der Finsternis. Aber auch, und das ist ganz wichtig, die Vergebung der Sünden. Unsere Errettung auch vor dem Thron Gottes. Und Christus ist die wahre Erkenntnis und die wahre Weisheit, zu der wir gelangen müssen. Als ich darüber nachdachte, habe ich mir die Frage gestellt, haben wir es eigentlich auch heute noch mit solchen falschen Lehren zu tun? Also ich hoffe, dass es nicht innerhalb der Gemeinde der Fall ist. Aber es gibt die Jehova-Zeugen. Die Jehova-Zeugen lehnen die Gottheit Christi entschieden ab. Und auch die Mormonen glauben an eine neue, tiefere Offenbarung durch Engel. Jonathan Smith hat durch eine Erleuchtung eines Engels eine neue Offenbarung bekommen. Und die Anhänger dieser Glaubensrichtung der Mormonen, die haben sich sehr, sehr strengen und unterschiedlichen Gesetzen zu unterwerfen. Beide Sekten haben nicht das wahre Evangelium von Jesus Christus und sie gehen dadurch in die Irre. Es gibt auch in der charismatischen Bewegung eine Erscheinung, man nennt es die geistliche Kriegsführung, wo auch versucht wird, Engel zu beschwören und so ja, eine gewisse Macht über Territorien zur Evangelisation oder auch zum schöneren, freieren Leben zu bekommen. Nun, der Kolosserbrief wendet sich entschieden gegen solche Vorstellungen oder gegen solche Annahmen, obwohl die Jehova-Zeugen und Mormonen ja auch an die Bibel glauben wollen. Nun, selbst wenn wir mit solchen Lehren nichts zu tun haben sollten, ist dennoch der Kolosserbrief ein Riesenschatz für uns, für das rechte Verständnis des Wesens unseres Herrn und Heilandes Jesus und unserer Erlösung. John MacArthur nennt den Kolosserbrief eine Kurzanleitung im christlichen Glauben. Nun, vielleicht ist euch aufgefallen, dass der Kolosserbrief nicht nur aus den ersten beiden Kapiteln besteht, sondern auch noch zwei weitere Kapitel hat, Kapitel 3 und 4. Was hat es mit diesen Kapiteln auf sich? Dazu möchte ich gerne die Verse 9 bis 11 lesen, aus Kapitel 1. Wir hören da. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir das vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Standhaftigkeit und Langmut. Nun, der Apostel Paulus bittet nicht nur darum, dass die Gemeinde, wie es hier heißt, des Herrn würdig wandelt, sondern er erklärt der Gemeinde auch, was es bedeutet und wie das geht. Und das sind die letzten beiden Kapitel im Kolosserbrief. Es ist nun im Ganzen heute eine kurz gehaltene Predigt. Ich hoffe aber doch sehr, dass wir ein etwas besseres Verständnis für den Kolosserbrief bekommen haben. Als ich mit dem Kolosserbrief angefangen habe, mich zu befassen, dann war ich erstmal richtig platt. Ich habe nicht verstanden, worum geht es hier, was ist eigentlich hier los. Und nachdem ich mir diese Mühe gemacht habe, das Ganze zu entschlüsseln, macht es eine große Freude, eigentlich den Kolosserbrief zu lesen und zu betrachten. Man sieht so ein bisschen die Stränge, wie sie hier langführen, worum es dem Paulus geht, was ihn bewegt, was er der Gemeinde sagen möchte. Es ist heute ein Skelett sozusagen, das ich versucht habe aufzuzeigen. Es muss noch mit Fleisch gefüllt werden. Vielleicht werden die Ältesten dazu noch die Gelegenheit bieten. Dann würde ich es gerne in Angriff nehmen. Nun, ich möchte aber noch mal ganz kurz auf eine Stelle eingehen aus der Lesung, nämlich das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Wir lesen im Ende des Kolosserbriefes, dass der Kolosserbrief auch in Laodicea gelesen werden soll. Und auch der Brief aus Laodicea sollte den Kolossern bekannt sein. Die Gemeinden haben eine rechte Verquickung miteinander. Paulus kritisiert an der Gemeinde in Laodicea, dass sie weder warm noch kalt sind. Das stimmt alles nicht. Was ist das Problem in Laodicea gewesen und was hat es mit dem Kolosserbrief und der Botschaft des Kolosserbriefes zu tun? Jesus wirft der Gemeinde in Laodicea vor, dass sie sich für reich hält, dass sie alles hat. Es heißt, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Das hat damit zu tun, dass Laodicea eine sehr reiche Stadt gewesen ist. Ich habe erwähnt, es wurde eine Handelsroute durch Laodicea verlegt, um Kolosse dann auszusparen. Aber diese Leute, die in Kolosse diese Irrlehren verbreitet hatten, hatten genau diese Einstellung gehabt. Paulus sagt, sie waren aufgeblasen in ihrer fleischlichen Gesinnung. Sie waren überzeugt, sie hätten Erkenntnisse, sie hätten Weisheiten, die weit über Jesus Christus hinausreichen. Und da ist ein ernstes Problem. Jesus sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Entscheidend und wichtig für uns als Gemeinde ist, festzuhalten an Jesus Christus. Festhalten an Jesus Christus. Das ist das, was der Apostel Paulus für Kolosse bewirken möchte, indem er diesen Brief schreibt. Dieses Anliegen wird auch in vielen anderen Bibelstellen deutlich. Zum Beispiel auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, da schreibt er den Korinthern: Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ganz zum Schluss zum Kolosserbrief. Der Apostel Paulus legt im Kolosserbrief einen ganz besonderen Wert auf die Überlieferung des reinen und wahren Evangeliums und die Ermahnung, an diesem Evangelium festzuhalten. Er schreibt in Kapitel 1, so habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, nämlich das Evangelium, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus ist für euch. Er schreibt ein paar Verse weiter, in Vers 5, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Paulus argumentiert hier, ihr habt kein anderes Evangelium gehört, als es in der ganzen Welt ist. Und dieses Evangelium ist das Evangelium der Wahrheit und bringt Frucht. Und der Epaphras hat es euch gesagt. In Vers 21, Vers 23, zwei Verse weiter. Er schreibt dort, wenn ihr nämlich nicht im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, so gelten die Verheißungen des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Eine Vorrangstellung des Evangeliums. Und als letztes, er sagt, Kapitel 2, Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. So wie ihr ihn angenommen habt. Hier schreibt der Apostel Paulus, wie bei einem Stafettenlauf. Eine Stafette wird weitergegeben. Eine Tradition, eine Überlieferung, ein Evangelium wird weitergegeben. So wie die Gemeinde in Kolosser das Evangelium gehört und angenommen hat, so muss es festgehalten und bewahrt werden. Und das ist nun auch der letzte Appell für heute. Einerseits die Vorrangstellung des Herrn Jesus Christus im Kolosserbrief. Zweitens der Appell an die Gemeinde, das tradierte, überlieferte, ursprüngliche, man möchte sagen reine und biblische Evangelium festzuhalten, zu bewahren, sich daran zu klammern, nicht mehr zu suchen, aber auch nicht weniger. Ich hoffe, das reicht, um uns einen gewissen Einblick in den unschätzbaren Wert des Herrn zu ermöglichen. Und ich denke, wir sollten jetzt auch die Gelegenheit wahrnehmen, auch Gott dafür auch zu loben und zu danken. Ich bete kurz zum Schluss und dann halten wir noch nachher eine Gebetsgemeinschaft, zum Beispiel im der Tradition der Gemeinde. ich bete dann noch zum Schluss. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort schenkst. Wir danken dir, dass du uns den Kolosserbrief gibst. Herr, du siehst, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, dein Wort zu lesen und zu verstehen. Aber du möchtest die Mühen nicht umsonst lassen. Herr, die in dein Wort investiert werden. Habe Dank, dass wir den Kolosserbrief lesen dürfen, dass wir dich um Weisheit und Gnade bitten dürfen, uns zu zeigen und zu erklären, was du zu sagen hast. Bitte hilf uns, dein Wort anzunehmen. Bitte hilf uns, es festzuhalten. Vater, wir danken dir für das Evangelium. Wir danken dir für deine Erlösung, die du für uns bereitet hast. Oh, wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen nichts mehr und nichts weniger als dein Heil in Jesus Christus, das du selbst vollbracht hast für uns am Kreuz auf Golgatha. Bitte hilf uns, das zu sehen und festzuhalten. Herr Jesus, bitte hilf uns, deine Vorrangstellung zu erkennen und sie festzuhalten. Uns daran zu erfreuen, wie groß und wunderbar du selbst bist, dass unser Leben in deiner Hand ist, dass wir in dir die Fülle haben. Bitte bewahre du uns vor den Versuchungen und Abführungen. Herr, du weißt, wie gerne wir philosophieren. Bitte halte du uns ganz nah bei dir. Wir danken dir für den Sonntag. Wir danken dir für den Gottesdienst, für diese Versammlung, die wir als deine Kinder haben dürfen. Bitte hilf uns, dass wir uns auch gegenseitig zu deinem Wort, zu deiner Wahrheit ermutigen können. Herr, dass wir auch dadurch bereichert und gestärkt werden. Wir möchten dich nur noch um deinen weiteren Segen bitten und dich von Herzen loben und preisen. Amen.
Amen. Wir wollen gemeinsam das Lied singen. Vater, ich will dich preisen, die Nummer 179.